Meine Lieben, habe mir gerade gedacht, eigentlich schon alles gesagt von der Andacht und auch von dem Psalm, den wir gesungen haben. Aber dennoch, wir haben eine Predigt, also predigen wir. Ich werde auch noch darauf eingehen, weil ich erfreue mich gerade noch daran. Sieht sehr schön aus. Die Bananen halte ich für unwahrscheinlich aus unseren Breiten, aber ansonsten doch, sehr schön. Ich habe mal vor einigen Jahren einen Film gesehen, viele werden ihn kennen. Wir können darüber streiten, ob es gut ist, den zu sehen oder nicht, aber ein James Bond-Film, der hieß Die Welt ist nicht genug. Ich will jetzt nicht den Titel, den Inhalt groß wiedergeben. Es ging einfach darum, dass der Held James Bond von einer Schurkin diesmal so ein bisschen dazu gebracht werden sollte, ihr zu Winzern zu helfen, die Welt zu beherrschen, zu erobern, wie auch immer. Und zuletzt hat er es doch nicht getan. Und dafür wollte sie ihn bestrafen. Und sie sagte, ich habe dir die Welt geben wollen. Und er sagte ihr, die Welt ist nicht genug. Seine Werte, das, was das Gute tun, in diesem Fall das Gute tun, war wichtiger. Und ein Stück weit soll das auch eine Überschrift sein für meine Predigt heute. Die Welt ist nicht genug. Heute geht es um nach wie vor das zweite Buch Mose, Kapitel 31 ab Vers 12 bis einschließlich 34. Das ist ein langer Abschnitt. Ich werde den jetzt auch nicht komplett vorlesen, weil es eben ein langer Abschnitt ist, sondern eben so immer Stück weit inhaltsangabenmäßig das sagen, was dann gerade geschieht. Und meine Gedanken dazu dann teilen. Wir haben beim letzten Mal von anderen gehört, was wie der Herr in kleinsten Einzelheiten wiedergegeben hat, wie das alles gemacht werden soll, ne, wie das gebaut werden soll, die Stiftshütte und so. Also dieses, in welchen kleinen Einzelheiten, wie wichtig Gott das war. Und nicht nur schnell, sondern alles durchdacht, alles mit einem Plan, mit einem Weg, einem Hinweis auf die Zukunft, was kommen wird. Und auch nicht irgendwie billig oder so, sondern also wirklich das, worauf man Acht haben würde, weil es wertvoll, kostbar ist. Also Mose ist noch auf dem Berg und Gott spricht mit ihm. Und dann sagt Gott, und beachte, dass die Kinder in Israel, ich gebe es jetzt so wieder, den Sabbat halten. Sagt er nochmal, es ist ja schon mehrfach gesagt, also es ist ja nicht das erste Mal, dass Gott sagt, aber haltet den Sabbat, denn ich bin der Herr, der euch heiligt. Also der Sabbat hat was damit zu tun. Der Sabbat ist nämlich das Zeichen zwischen Gott und dem Volk Israel für alle ihre Geschlechter. Eine heilige Ruhe soll es sein. Ein Zeichen des ewigen Bundes, ein ewiges Zeichen für das Volk Israel. Also nicht einfach nur irgendwas. Nicht einfach nur ein freier Tag, so wie wir heute aus dieser Tradition heraus übrigens den Sonntag haben. Zugegeben, wenn wir kalendarisch gucken, das ist jetzt nicht der Sabbat der alten Israeliten oder der Juden. Wir sind ein bisschen spät dran dafür in der Woche oder sehr früh. Man kann manche sagen, das ist der Anfang der Woche. Aber aus der Tradition heraus kommt das ja, dieser freie Tag. Mittlerweile haben wir sogar zwei freie Tage, üblicherweise in Deutschland. Aber heute... Sonntag, der Tag für den Herrn sozusagen. Und ich finde es einfach interessant, dass es immer wieder betont wird, wie wichtig Gott es ist, dass das Volk Israel den Sabbat hält. Ich sage nicht, dass wir den Sabbat halten müssen, aber wie wichtig es dort war. Warum? Es war sogar mit dem Tod bedroht. Wir lesen in der Bibel, da finden sie einen in der Wüste, der sammelt am Sabbat Holz. Kopf ab. Oder Steine drauf wahrscheinlich eher. Aber jedenfalls, er musste sterben. Wer am Sabbat sich Mühe auflud, sozusagen, musste sterben. Muss man auch dazu sagen, heute sind wir froh, wenn wir frei haben. Ne? Wenn wir nicht zur Arbeit müssen, in Anführungszeichen. Weil wir ein Gehalt bekommen. Früher musste jeder für seinen eigenen Mund arbeiten und je mehr er arbeitete, desto mehr hatte er. Es hat vielleicht eine andere Motivation, was zu tun, zu arbeiten. Aber dennoch, sie sollten nicht arbeiten. Wenn wir den Schöpfungsbericht uns anschauen, Gott arbeitete 6 Tage an der Welt, bis sie sehr gut war, und dann ruhte er von seinen Werken. Und er sonderte diesen Tag also aus, er heiligte ihn. Das heißt ja, heiligen heißt ja aussondern, absondern. so sollen die Menschen das auch tun. Ich denke schon, dass dieser Sabbattag nach den Mühen der Woche ein Ausblick ist auf das, was kommen wird. Da, wo es keine Arbeit gibt, wo es keine Arbeit notwendig ist. Wenn der Herr wiederkommt, wenn wir in die Ruhe des Herrn eingehen, dann wird es nicht mehr nötig sein, dass wir uns abplagen. Und das sollen wir nicht verachten, vor allem die Israeliten sollten es nicht mit Raffgier, mit Arbeit verachten, das Gedenken an diese Zeit, sondern sollten sich darauf hin denken und sehen und wünschen, dass es kommen möge, bald kommen möge, so wie wir uns das ja auch wünschen. Wir haben heute Maranatha gehört. Wir wünschen uns, dass der Herr bald kommt. Natürlich ist es auch ein Stück weit ein Vertrauen. Ja, auch wenn ich jetzt nicht arbeite, werde ich genug zu essen haben. Und der Herr hat es ihnen gesagt. Wir haben das in der Wüste mit dem Manna gesehen. Sie hatten immer genug zu essen. Es geht nicht darum, dass wir wirklich arbeiten müssen, um zu essen. Es heißt zwar, wenn ich arbeite, soll ich auch nicht essen, ja. Aber nicht, weil Gott nicht anders könnte, sondern weil er es so verordnet hat. Und in Zeiten, in denen das Arbeiten nicht möglich oder nicht erlaubt ist, kann der Herr uns trotzdem versorgen. Also achtet darauf, dass ihr den Sabbat heiligt. Hat der Herr gesagt, ich nehme daraus mit, achtet darauf, dass wir nicht nur auf unser Jetzt hier achten, auf unsere Arbeit, was wird morgen oder übermorgen sein. Morgen ist ja auch noch frei, ist ja schön, noch ein dritter Tag. Wie kriegen wir genug Geld oder Essen zusammen? Sondern das, was dahinter kommt, danach sollen wir uns ausstrecken. Überhaupt die ganze Bibel spricht davon, dass wir uns nicht nur auf das Diesseits konzentrieren sollen, sondern das, was kommen wird. Weil das nur ein kleiner Teil ist unserer Existenz. Und kaum zu messen an dem Rest. Oder wahrscheinlich gar nicht zu messen an dem Rest. Gott gibt die beiden Tafeln des Zeugnisses Mose und sind mit dem Finger Gottes beschrieben. Also wahrhaftig, leibhaftig Gottes Wort. Nicht durch einen Mittler, sondern Gottes Wort selbst wird Mose übergeben. Und Mose bringt dieses Wort sozusagen. So wie Jesus später das fleischgewordene Wort Gottes, das Wort zu den Menschen bringt. Ungefiltert, unverändert. Sondern live, in echt, so wie es wirklich ist. Was für eine Kostbarkeit eigentlich. Stellt euch das mal vor. Ihr bekommt eine Steintafel und Gott hat mit seinem Finger sein Gesetz, seine Satzung, das, was er will, aufgeschrieben. Mose bekommt das. Und während Mose das noch bekommt und Gott noch sagt, hier, denkt an den Sabbat, heiligt ihn und beachtet es, währenddessen geschieht was anderes. Mose und Gott wusste das schon. Nämlich, dann kommt diese berühmte Geschichte, dass Mose einfach nicht vom Berg zurückkommt. 40 Tage war er da, ja. Und da kommt das Volk und guckt erst die ganze Weile zum Berg und er kommt nicht. Und alle anderen gucken auch noch zum Berg und er kommt nicht. Und irgendwann gucken sie nicht mehr zum Berg, nicht mehr in der Erwartung, er möge kommen, so wie wir auch in der Erwartung leben sollen, dass Jesus kommt. Sie schauen zum Berg und er kommt nicht. Und irgendwann gucken sie einander an und zucken mit den Schultern, stell ich es mir vor, er kommt nicht. War das eine Einbildung? War das eigentlich ganz anders? Hat Gott ihn genommen und ist gegangen? Gut, diese Gedanken kann man ja haben, aber die Schlussfolgerung, die sie haben, ist skandalös. Denn sie gehen zu Aaron, der mit Aufsichtsmacht, also mit Autorität versehen, dort zurückgeblieben war. Der sollte auf sie aufpassen. Es wurde ihnen gesagt, wendet euch an ihn und an Hur, wenn ihr irgendwas habt. Sie gehen zu ihm und sie haben was. Sie sagen zu Aaron, auf! Also los, beweg dich. Mach uns Götter, die uns vorangehen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Allein schon die Wortwahl, dieser Mann Mose, also vergebt mir, wenn ich das sage, dieser Typ, also wir haben ihn sowieso nicht richtig gekannt und nun ist er weg. Und der Gott, von dem er gesprochen hat, den sehen wir nicht mehr. Also mach uns neue Götter. wortwörtlich, mach uns Götter. Nicht nur mach uns einen Gott oder mach uns irgendwie, dass wir das versinnbildlichen, sondern mach uns Götter. Und Aaron, ja, wehrt er sich? Nein, kein Stück. Aaron verwaltet sein Amt. Sagt, ja, was auch mal kommen mag, ne, wenn mir was sagt, das werde ich dann tun und werde dann da kompetent Hilfeleistung betreiben. Er sagt, reißt eure goldenen Ohrringe ab. Soll ja was kosten. Die an den Ohren eurer Weiber, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringet sie mir. In einer Kinderbibel habe ich mal gelesen, dass er vielleicht gehofft hat, dass sie es nicht tun werden. Ich weiß nicht. Vielleicht. Aber jedenfalls, sie machen es natürlich. Reißen die Ohrringe ab und bringen sie ihm. Und er nimmt sie und formt daraus, und letztlich sogar mit einem Meißel, und macht daraus ein gegossenes Kalb, also ein massiv goldenes Kalb. Ausgerechnet ein Kalb. Ja, wir haben im alten Ägypten gab es auch, ich glaube, Osiris, der in Stiergestalt unterwegs war. Also ein Tierbild, das, was wir aus Ägypten eben kannten. Dieses Gedankengut hatten sie mitgenommen, nicht abgelegt bei der Landesgrenze. Sie hatten es immer noch in sich. Gott muss irgendwie wie ein Tier aussehen. Und er macht es dann, also er macht ihnen das goldene Kalb und setzt ihnen das vor. Aaron hat ihn nicht gewehrt, was seine Aufgabe gewesen wäre. Wenn wir hier auf diese, was seit Jahr und Tag hier an der Wand steht, steht nur, du habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Das ist an die gesagt, die Autorität in der Gemeinde haben. Das sind nicht zwingend die Ältesten, aber überhaupt die Brüder, die Autorität haben. Aaron hat keine Acht gehabt, sondern was er hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er mitgemacht. Er hat gesagt, ja, okay, wenn es schon Gott sein soll, dann soll es was Ordentliches sein, machen wir es aus Gold. Ich mache das für euch. So, und dann sprachen die Israeliten, das sind deine Götter, Israel. Wiederum, Götter, die dich aus Ägypten geführt haben. Was für ein Schlag ins Gesicht für Gott. Nein, dieses goldene Kalb war es, das es bis eben noch nicht gab. Dieses Ding aus Gold, das vor unseren Augen geformt wurde, wir kennen das später, spottet Gott über diese Leute, die sich ihren eigenen Gott bauen, aus Holz, aus Stein und aus sonst was. Die haben uns aus Ägypten geführt. Und Aaron, der versucht es noch irgendwie fromm zu retten, ja, er baut ein Altar und lässt ausrufen und sagt, morgen ist ein Fest für den Herrn. Er versucht es irgendwie so ein bisschen umzudeuten, was die anderen gesagt haben, von wegen unserer neuen Götter und so. Sagt, nein, das ist schon noch der Herr, nur wir haben jetzt heute ein Bild davon. Er versucht das irgendwie so fromm anzustreichen. Und das ist auch eine Warnung für uns, dass wenn irgendwelche Lehren aufkommen, die einen anderen Gott oder andere Götter predigen, de facto, also tatsächlich, ja, wir glauben jetzt an, das fliegende Spaghetti-Monster oder so, oder einfach eine ganz andere Lehre, ein ganz anderes Evangelium bringen. Ah, der Kumpelgott. Oder der, was weiß ich, Gott ist auch im Buddhismus zu finden oder irgendwie was so moderne Strömungen sind. Und dann auf der anderen Seite versucht wird, ja, aber das ist ja schon, dass man das doch versucht zu retten irgendwie. Ja, aber sie reden ja von Jesus. Vielleicht habt ihr das mal gehört, so, dass man das irgendwie noch so, dass man dann so versucht, das irgendwie noch so zurechtzubiegen, dass es ja doch noch irgendwie um Jesus geht. Wenn aber vielleicht auch nicht mehr zwingend um den Jesus, den wir anbeten, sondern irgendwie so eine Mischung, Synkretismus nennt man das. Dann seid gewarnt. Das ist nicht richtig. Und auch Aaron handelt hier absolut nicht richtig. Er ruft ein Fest aus, für den Herrn, die anderen haben eben ihre neuen Götter gefeiert. Dabei hat Aaron mindestens gegen das Gebot verstoßen, sollst du kein Bild machen. Und das Volk Israel, wenn ich das so richtig verstehe, hat auch gegen das erste Gebot verstoßen, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und lange war es noch nicht her, dass diese Gebote gehört hatten. Und dennoch. 40 Tage reichten aus, um all das, was sie erlebt hatten, irgendwie auszulöschen aus ihrem Gedächtnis. Also dann standen sie früh am Morgen auf und opferten Brandopfer vor diesem goldenen Kalb und Dankopfer und dann aßen und tranken sie und dann standen sie auf, um zu spielen, was immer das Spielen bedeuten mag. Es kann sein, dass sie nur Musik gemacht haben, es kann aber auch sein, dass sie, verzeiht meine Orgie, gefeiert haben, ich weiß es nicht genau. Also es gibt so die und diese Auslegung dazu. Auf jeden Fall haben sie sind sie ihren Gelüsten danach gegangen. So, das geschieht, während Gott mit Mose spricht. Ne? Er überreicht ihm gerade sozusagen, wie er es genau gemacht hat, weiß ich nicht, überreicht ihm sozusagen die Steintafeln, erinnert an den Sabbat und dann sagt er, nun geh runter. Dein Volk, das du, Mose, aus Ägypten geführt hast, ich habe damit nichts zu tun, hat Verderben angerichtet. Also Gott distanziert sich augenblicklich von dem Volk Israel, weil sie ja, von ihm abgefallen sind. Sie sagen, es ist nicht mehr mein Volk. Wenn ihr so seid, seid ihr nicht mehr mein Volk. Und wenn wir bewusst von Gottes Wegen abweichen und so leben wollen, müssen wir uns auch fragen, was wir dann noch sind. Und der Herr sagt zu mir, ich habe dieses Volk beobachtet, es ist halsstarrig. Und dann sagt er etwas Bemerkenswertes. Dann sagt er, so lass mich nun, dass mein Zorn über sie ergrimme und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Also du bist safe, Mose, keine Sorge. Dir werde ich nichts tun, alle anderen werde ich vernichten. Oder viel noch, lass mich die anderen vernichten. Das finde ich interessant. Braucht Gott Moses Genehmigung dazu? Hatte Mose da so echt mitzureden? Irgendwie, ja. So, wenn wir zu Noah zurückgehen, Noah wurde nicht gefragt, ob er jetzt die Sintflut bauen mag oder ob jetzt die Sintflut wirklich kommen soll. Das Gericht kam und fast alle Menschen starben, fast alle Tiere. Abraham konnte handeln mit Gott, als es um Sodom und Gomorra ging. Und bei Josef, als es um diese 7 fetten Jahre und die 7 schlechten Jahre ging, da schenkte Gott zumindest einen Ausweg. Als es um Gericht ging, als das Gericht kommen sollte. Und hier fragt Gott, oder sagt, lass mich, halte mich nicht zurück. Das setzt ja voraus, dass er ihn zurückhalten konnte. Und Mose hält ihn auch zurück und sagt, sollen die Ägypter sagen, dass du nicht in der Lage warst, sie zu erretten? Also es kommt immer mal wieder dieses Thema, du hast sie doch mit starker Hand herausgeführt aus Ägypten. Und soll das jetzt alles im Spott enden, weil du sie nur herausgebracht hast, um sie am Ende umzubringen? Du hast ihnen doch und ihren Vätern zugeschworen, dass du sie in dieses Land bringen willst. Gott weiß das natürlich alles. Aber er wollte offensichtlich, dass auch Mose sich einsetzt für das Volk. Was wäre wohl geschehen, wenn Mose gesagt hätte, okay, bringen Sie um, wir fangen von vorne an. Ich weiß es nicht, vielleicht hat Gott es wirklich getan. Er wäre auch in der Lage gewesen, aus Mose ein großes Volk zu machen. Aber Mose setzt sich ein, er liebt dieses Volk so sehr, dass er sich für sie einsetzt, obwohl sie so Schlimmes getan haben. Gut, also Mose setzt sich für sie ein. Der Herr nimmt das offensichtlich hin. Mose steigt dann nun, wie befohlen, vom Berg. Er hat Josua bei sich. Und Josua hört dann schon, dass da so abgeht von ihm und sagt, ja, guck mal, Kriegsgeschrei im Lager, die kämpfen. Die kämpfen, die werden überfallen. Und Mose sagt, man singt ja weder von Sieg noch Niederlage, sondern ich höre Wechselgesang. Mose sagt, nein, du irrst dich. Die haben da Freude, die haben da Spaß gerade. Ja, und auch da müssen wir immer wieder schauen, nicht alles ist geistlicher Kampf. Manches ist auch einfach nur, manchmal geht man vielleicht nur seinem Fleisch nach. Man sagt, ja, ich kämpfe so sehr, aber eigentlich geht es mir um das, was mir gefällt. Das muss man unterscheiden lernen. Vielleicht ist da jemand, der sagt, ja, und ich kämpfe so mit mir und ich weiß nicht. Und vielleicht muss man demjenigen sagen, nein, du pflegst dein Fleisch, dein Verhalten. Du sagst, du kämpfst, aber tatsächlich pflegst du dein Fleisch. So, dann kommt, also Mose kommt ins Lager und Zorn kommt über ihn. Wirklicher Zorn. Hier steht, es entbrannte Moses Zorn. Zorn ist ja normalerweise nicht gut, aber ich denke, das war heiliger Zorn. Er schmetterte die Tafeln, die kostbaren Tafeln, zerschmetterte sie. Sie sollten es nicht bekommen. Er wollte nicht das Heilige den Hunden geben. Er zerschmetterte das. Soll nicht in die Hände dieser Menschen geraten, was der Herr geschrieben hat. Und dann nahm er das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und stäubte es aufs Wasser und sie mussten es trinken. Sie mussten eins werden mit ihrer Sünde. Sie mussten es in sich aufnehmen. Sie mussten es quasi verdauen. Da gibt es jetzt so Auslegungen, ja, ist ja Gold, konnte ja nicht brennen, kann ja nicht stimmen. Ja, Gold brennt nicht so wirklich, also gar nicht. Es gibt eine Auslegung, die halte ich für wahrscheinlich, dass es zerschmolzen wurde und danach, als es zerschmolzen war, in kleinste Stücke gehauen wurde, also steht auch zermalmte es, und dass es dann so über das Wasser aufgenommen werden konnte. Aber es ist unproblematisch. Da brauchen wir nicht diskutieren, ob das wahr sein kann oder nicht. Und dann knöpft sich Mose Aaron vor und sagt, was hat dieses Volk dir getan, dass du so eine große Sünde über das Volk gebracht hast? Wie konntest du nur? Ich habe dich hier zurückgelassen, hab dich zum Leiter gemacht und was machst du? Du lässt das hier zu. Und Aaron ist gleich voll ganz dabei auf der Seite von Aaron. Ja, Mose, das ist völlig, bitte sei nicht böse auf mich. Aber du weißt doch, wie böse dieses Volk ist. Ich konnte auch gar nichts dafür. Sie sprachen, mache uns Götter. Denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist. Er zitiert sie ja auch noch, ne? Also was sie über dich gesagt haben, was uns aus Ägypten geführt hat. Und da sprach ich, wer Gold hat, da reißt er es ab. Und da gaben die es mir, und das ist auch faszinierend. Und ich warf es ins Feuer, und daraus ist ein Kalb geworden. Ich weiß auch nicht, warum, Mose. Da war auf einmal ein Kalb. Also er überspringt so ein bisschen seine handwerkliche Tätigkeit dabei, dass er diese Idee hatte, dass es ein Kalb werden soll, dass er sicherlich kunstfertig, kann ich mir vorstellen, dieses Kalb gemacht hat. Er tut so, als wäre das Natürlichste von der Welt, dass er das einschmilzt und auf einmal so ein Kalb raus geworden. Damit habe ich gar nicht so viel zu tun. Die eigene Schuld will er nicht wahrhaben. Es führt nur, dass er sagt, sie haben mich gezwungen. Ich konnte ja nichts dafür, Mose. Hier hat ein Leiter versagt. Natürlich hat das ganze Volk versagt, oder die Gemeinde hat, können wir jetzt gerne versagt, weil sie das gewollt haben. Aber dieser Leiter hat sich dem untergeordnet und hat gesagt, ja, klar, ihr wollt neue Wege gehen, ich helfe euch dabei. Und dann, ja, ihr wisst doch, wie schlimm die Leute sind. Was hätte ich denn machen sollen? Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich empöre mich hier schon. Ich weiß, dass wir alle also gerade die Ältesten dieser Gemeinde, aber auch die leitenden Brüder, natürlich auch in dieser Gefahr stehen. Und wir müssen alle darauf achten, aufeinander und auf die ganze Herde, dass uns das eben nicht widerfährt. Dass wir weder neue Wege suchen und sie gehen wollen, noch dass die anderen dies unterstützen oder dulden. Der Herr hat uns in seinem Ratschluss gesagt, wie wir leben sollen. Wir lehren das, so gut wir können. Und anders soll es nicht sein. Wir sehen, was geschieht, wenn man zulässt, dass neue Gedanken und neue Ideen aus anderen Religionen, aus der Welt in die Gemeinde einsickern. Es kommt nichts Gutes raus. Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, und dann sagt die Bibel auch selbst, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen. Ich weiß nicht, wer von euch reitet. Zügel schießen lassen heißt, komm, lauf, Pferdchen, lauf, mach, wo du hin willst. Mach Bocksprünge, wie du, kein Problem. Ja, also er hat sie machen lassen. Sie konnten machen, was sie wollten. Er hat eben sein Amt nicht versehen und sie hatten das Wort Gottes vergessen. Weggeschoben, wie auch immer. Und nun kommt das, was kommen muss. Mose stellt sich ins Lager und sagt, Herr, zu mir, wer zum Herrn gehört. Und da kamen die ganzen Leviten. Und dann verkündet Mose das Gericht. Geht los, jeder mit seinem Schwert. Und übt Gericht. Und zwar nicht an denen, die ihr nicht leiden könnt. Das ist leicht. Jeder an seinem Bruder seinem Freund und seinem Nächsten, da wo es weh tut. Schont nicht die, nur weil ihr sie mögt, denn auch sie haben gesündigt. Wenn die Gemeinde jemanden züchtigen muss, dann tut es weh. Nicht nur demjenigen, sondern auch der Gemeinde. Die Kinder Levis taten das also und 3000 Mann mussten sterben. Nun hatten wir, ich habe diese Geschichte gestern meinen Kindern vorgelesen und sie fanden das ungerecht, dass dann 3000 sterben mussten. So, ich sage, ja, wäre besser gewesen, wenn alle gestorben wären. Alle hätten sterben müssen. Denn alle waren schuldig des Götzendienstes. Das, was ihnen verboten war. Offensichtlich war Strafe notwendig. Ich würde jetzt nicht unbedingt darüber diskutieren wollen, wie genau. Ich vertraue darauf, dass der Herr gerecht war in diesen Dingen, dass er zugelassen hat, dass diese Menschen gestorben sind. Aber es offensichtlich war Gericht notwendig. Es konnte nicht so bleiben. Und wir lesen auch nirgendwo von Reue bis jetzt. Ne? Bisschen Selbstmitleid bei Aaron, bisschen Schuld wegschieben, aber von Reue war noch nichts. Konnte ich noch nichts erkennen. So, als das nun geschehen war, sagt Mose, eure Sünde ist sehr, sehr groß. Und nun will ich zum Herrn gehen und Vergebung erlangen. Das ist auch wieder so eine Vorschattung auf Jesus Christus, der ja auch für uns Vergebung erlangt. Nur er gewiss, Mose war im Zweifel. Aber er tritt für die Gemeinde ein. Und er geht zu Gott und sagt, vergib ihnen doch die Sünde. Wenn du es aber nicht tun willst, dann tilge auch mich aus deinem Buch. So sehr liebte Mose sein Volk, dass er alles, was ihm sicher war, und er wusste bestimmt, was er da gerade sagte, was er aufgeben würde. All das war er bereit zu opfern für sein Volk. Er sagte, ich will nicht, dass sie verloren gehen, Herr. Auch wieder, an wen erinnert uns das? An Jesus Christus, der hat auch alles aufgegeben und hat alles fahren lassen, um die Menschen zu retten. Der Herr sagt, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Aber ich will sie strafen. Ich will, mein Engel soll vor dir hergehen an meiner Stelle, aber ich werde sie strafen um ihrer Sünde willen. Ich will sie heimsuchen. Und da steht auch, und der Herr plagte das Volk dessen, was sie mit dem Kalb gemacht hatten, welches Aaron gemacht hatte. Das Volk wurde weiterhin geplagt. Es gab offensichtlich eine Strafe. Vielleicht gab es eine Krankheit. Ich weiß es nicht. Aber hier steht, dass sie leiden mussten. Und dann sagt Gott nochmal zu Mose, geh hin, ziehe von dann, du und das Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe, ich will es deinem Samen geben. Und ich will einen Engel vor dir her senden und der wird all die Völker, die ihm im Weg stehen, ausstoßen. Und sie sollen in das Land hineingehen. Denn ich werde nicht mit euch mitgehen, denn wer dich mitgehen würde, würde ich euch sofort vernichten. Es ist ein bisschen wie so ein Scheidebrief. Hier, wenn der Mann zu seiner Frau sagt, hier, ich will nicht mehr mit dir sein, aber du sollst bis zum Ende deines Lebens genug zu essen, zu trinken haben, ich versorge dich trotzdem. Aber wir werden nicht mehr Gemeinschaft haben. So klingt das für mich. Das ist so wie die Welt, schaut euch die Früchte an. Es wäre ein fruchtbares Land, ein gutes Land, in dem man sich gut leben ließ. Sorgenfrei, ohne Feinde, wohlversorgt bis ans Lebensende. Klingt auch gar nicht so schlecht. Aber ohne Gott. Ohne Gott. Und da kommt es endlich. Das Volk hörte diese Rede, diese harte Rede, und es trug Leid. Und niemand legte seinen Schurk an. Das Volk hat endlich gesagt, die Welt ist nicht genug. Wir wollen nicht ohne Gott in dieses gelobte Land gehen. Die haben es irgendwie begriffen. Die haben noch viele andere Fehler gemacht, so wie wir in unserem Leben, unserem Weg mit Gott auch. Aber sie haben es endlich begriffen. Was haben wir getan? Unser Gott will nicht mehr mit uns in dieses Land gehen. Er würde uns ins Land lassen, aber er will nicht mitkommen. Wir sollen alleine gehen. Und Gott sagt es nochmal, wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte wäre, müsste ich euch vertilgen. Also, nun legt euren Schmuck ab, tut Buße und ich will sehen, was ich mit dir tun will. Es verändert sich was. Die Israeliten tragen wirklich Trauer. Es tut ihnen jetzt oft erstmalig leid, was sie getan haben. Sie begreifen langsam, was sie getan haben, wie sehr sie Gott verachtet haben. Und Gott sieht das. Ja? Und er sagt nun nicht mehr, ich will euch vernichten, sondern er sagt, ich will sehen, was ich mit euch tun will. Wir sehen hier die Langmut Gottes. Wir sehen, dass er diese Beziehung doch nicht ganz abgebrochen hat. Er hat es ihnen in Aussicht gestellt. Und wenn sie gegangen wären, wäre das auch so sicherlich gewesen. Aber er ist ihnen nachgegangen. Er wollte sie nicht ziehen lassen. Und dann schlagen sie die Hütte auf. Und da steht dann geschrieben, wer den Herrn was fragen wollte, der musste vor das Lager zu der Zusammenkunft gehen. Und wenn Mose zu der Hütte hinausging, so stand alles Volk auf und zeigte ihm Ehre. Anders als zuvor, dieser Mann Mose, der uns hier irgendwie rausgeführt hat, der Blick auf Gott und auf Mose hat sich völlig geändert. Und auch Gott kommt in einer Wolkensäule, steht vor der Tür. Die Leute, wir sehen Gott, er ist da. Sie verneigen sich. Und dann kommt ein Satz, der ist unglaublich schön in meinen Augen. Hier steht, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Das geht offensichtlich, oder es ging mit Mose. Mose war so sehr von Gott erfüllt und wollte für ihn leben, dass das ging. Und später, als Jesus auf der Erde war, war es ja auch möglich, dass die Jünger, die er auch Freunde nannte, mit ihm reden konnten. Und stellt euch vor, ihr könntet, heute ist es ja irgendwie nicht so, ne? Wann habt ihr eine echte Konversation mit Gott in dem Sinne, wie sie hier beschrieben wird, und erleben wir ja nicht. Warum eigentlich nicht? Liegt es an Gott oder an uns? Mose aber hatte das, was wir vielleicht nicht sehnlich genug wünschen. Er konnte mit Gott von Angesicht zu Angesicht sprechen. Wenn ich mein Leben anschaue, weiß ich, warum das nicht geht. Bei mir. Aber da ging es. Und das in dieser Welt. Es ist wunderbar. Und Mose spricht zu ihm und sagt, du sagst zu mir, ich soll das Volk hinaufführen, aber du weißt nicht, was werden wird. Du sagst, du kennst mich mit Namen und ich habe Gnade vor deinen Augen gefunden. Und wenn ich das nun habe, dann lass mich doch wissen, was werden wird. Lass mich deinen Weg erkennen. Und erkenne doch an, dass dies dein Volk ist und nicht nur mein Volk. Und Gott, also Mose sagt, Gott sagt zu ihm, soll ich selbst gehen? Also soll ich jetzt wirklich mitkommen? Soll ich dich zur Ruhe führen? Und Mose antwortet, wenn du nicht mitgehst, dann gehen wir auch nicht. Dann führe uns nicht in das Land. Dann wollen wir hier bleiben. Denn woran soll doch erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, als daran, dass du mit uns gehst? Sodass ich und dein Volk, er spiegelt das zurück, dein Volk, ausgezeichnet werden vor allem Volk, das auf dem Erdboden ist. Daran erkennt man, dass wir zu Gott gehören, dass er mit uns ist. Und der Herr sagt, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Kann man etwas Schöneres hören? Mose ist aber nicht zufrieden. Er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er wollte immer mehr. Er wollte immer mehr von Gott. Es hat ihm nicht gereicht, dass es nun, er kommt nur doch mit irgendwie und uns wird es gut gehen. Das interessiert ihn gar nicht mehr. Ich will mehr von dir. Ich will ganz, ganz für dich sein. Und der Herr erhört ihn auch in dieser Sache und sagt, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Aber du kannst mich nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, denn kein Mensch kann das überleben. Und dann stellt er ihn auf einen Felsen. Und er kann die Rückseite, Gott hat eine Rückseite, anscheinend. Oder scheinbar, soll man ja sagen. Ne? Und Gott zieht ihm vorüber und ruft seinen Namen aus und seine ganze Güte geht vor ihm her und es muss ein unglaubliches Erleben für Mose gewesen sein. Und Gott macht das. Das war ja überhaupt nicht nötig, es war ja schon alles geklärt. Er hat das nur gemacht, weil Mose ihn darum gebeten hat. Also das Verhältnis von Gott zum Mensch ist mehr als das Nötigste. Ja, ich erhalte dich am Leben und gebe dir was zu essen und du folgst mir nach und du bleibst in Sichtweite sozusagen. Es kann viel mehr oder es soll viel mehr sein. Diese Nähe, die wir zwischen Mose und Gott erleben können, sehen können, das war viel mehr als nur das, sondern das war ein wirkliches gegenseitiges Wollen. Also er erfüllt ihm diesen Wunsch. Und dann beginnt das Ganze nochmal. Also es wird sozusagen aufs Anfang gesetzt. Mose geht wieder nach oben auf den Berg für 40 Tage. Diesmal muss er die Steintafel aber mitbringen. Und erneut wird er unterwiesen und erneut schreibt der Herr auf die Steintafeln. Und der Herr sagt zu ihm, Der Herr, sagt von sich selbst zu Mose, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, welcher tausend Gnade bewahrt und Missetat, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, so wie wir es schon erlebt und gehört haben. Sondern Heimsucht der Väter Missetat an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Wie passt das denn zusammen mit jeder soll für seine Sünde sterben? Wenn für meine Missetat hat Folgen. Das heißt nicht, dass meine Sünde nicht vergeben wird oder dass meine Kinder für meine Sünde verloren gehen. Nein. Aber die Folgen meiner Taten können Auswirkungen oder haben Auswirkungen auf die nächste Generation. Und wenn da kein Bruch geschieht, in die nächste Generation hinein. Ihr alle kennt vielleicht Familien, wo es nicht gut ist. Sozialhilfe in dritter Generation oder so. Ja. Das hat Auswirkungen. Irgendwann hat einer angefangen, schlecht zu leben. Die Kinder haben das gesehen. Und ihnen wird das vorgelebt. Sie lernen das. Und wenn ihnen nicht eingegriffen wird, wenn sie nicht zu Gott zum Beispiel finden, denn wer zu Gott findet, der will nicht mehr so leben, dann leben sie weiterhin so. Aber sie werden für ihre eigene Sünde zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann neigt sich Mose zur Erde und betet an und sagt, O Herr, habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, so ziehe mein Herr mitten unter uns, wie wohl es ein halsstarriges Volk ist. Du wollest unsere Missetat und Sünde gnädig sein und uns zum Erbteil annehmen. Mose sagt, ja, wir sind ein halsstarriges Volk. Aber bitte komm trotzdem mit uns mit. Bitte verstoße uns nicht. Und bitte vergib uns, wenn wir sündigen. Und da sagt der Herr, ich mache einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, dergleichen nicht gesehen sind in allen Ländern und unter allen Völkern, das ganze Volk, darunter du bist, soll das Werk des Herrn sehen. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Der Herr sagt wieder, ich mache mit euch einen Bund, ich gehe mit euch. Nicht nur das, ich werde Wunder tun, die noch nicht gewesen sind. Und diese Wunder halten ja bis heute an. Und er warnt gleichzeitig erneut: Ich werde vor dir ausstoßen, all diese Völker, die Amoriter, die Kanaaniter, die Hittiter, Pherisiter, Heviter, Jebusiter. Hüte dich, dass du mit diesen Völkern keinen Bund machst, denn sie werden ein Fallstrick werden für dich. Auf unsere heutige Zeit und unser Leben übertragen. Hüte dich, dass du kein Bündnis mit der Welt machst. Nicht arbeite, geh nicht arbeiten. Ne? Unterzeichne keinen Arbeitsvertrag oder so. Aber mach keine Kompromisse in deinem Glauben. Lass nicht zu, dass du, soll ich sagen, ja, dass du irgendwas über dein, dass du irgendwas zulässt in deinem Leben, was dich vom Glauben abhält. Das kann sein ein ungläubiger Ehepartner. Das kann sein schlechter Umgang. Freunde, die dich zu, die aus der Welt, nicht, dass man keine Freunde der Welt haben darf, aber warum hat man sie? Damit ich mit denen einen trinken gehen kann? Oder bemühe ich mich um sie, dass sie Gott kennenlernen? Und sage jetzt nicht, ja, deswegen gehe ich mit in die Kneipe und wir heben ein, dann werden sie auf mich hören. Das sind genau diese Fallstricke. Oder wo dann schlechte Witze erzählt werden. Oder was weiß ich. Ja, das macht man eben, sonst wird man nicht anerkannt in der Welt. Wir wollen doch gute Beziehungen haben. Ich kannte eine Gemeinde, die war sehr froh darum, dass sie gute Beziehungen hatte zu der Welt, zur Stadt, in der sie war. Die Gemeindeleitung war bekannt beim Bürgermeister und bei der Verwaltung und man stand im Austausch, aber in der Gemeinde selbst war geistig nicht viel los. Denn man wollte ja auch diese guten Beziehungen nicht riskieren. Man wollte ja nicht, dass es heißt, oh, diese Fanatiker, da wird der Bürgermeister aber kein Grußwort mehr schreiben beim Gemeindebrief oder so. Ja? Eher andersrum war es. Es entstand eher eine Anpassung an die Welt und nicht eine Anpassung der Welt an die Gemeinde durch dieses Bündnis. Wenn wir die Geschichte des Volkes Israels uns anschauen, ist das immer zu einem Fallstrick geworden. Immer wenn sie fremdes Volk unter sich geduldet haben, ich rede jetzt nicht von dem Fremdling, der für sie gearbeitet hat, sondern Volksstämme, wenn sie ausländisch geheiratet haben, also wenn sie den Einfluss anderer Götter, anderer Lebensweisen zugelassen haben, dann obsiegte nicht ihre Lebensweise, die von Gott verordnete, sondern die der Welt. Und sie machten sich der Welt gleich. Und so sind wir auch in der Gefahr. Achtet darauf. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, das, was sie gerade getan hatten. Denn der Herr ist ein Eiferer und ein eifersüchtiger Gott. Und er warnt auch noch vor diesen Mischehen. Nicht Mischehen im Sinne von ethnisch, sondern Mischehen im Sinne von gläubig oder ungläubig. Hier schon ethnisch, damals noch, ja. Weil ja die Ethnie gleich auch dem Volk Gottes war. Aber heute geht es nicht darum, wo mein Ehepartner herkommt, sondern glaubt er. Oder heirate ich nur, weil die Person so schön, so lieb oder sonst was ist. Die erste Frage ist, vermische ich mich mit der Welt? Du sollst dir keine gegossenen Götter machen, sagt Gott dann. Nicht so wie eben oder wie vor ein paar Tagen. Nein, ich genüge. Mein Wort genügt. Ihr braucht kein Abbild. Ihr sollt kein Abbild haben. Und auch da, später in der Geschichte des Volkes Israel, sehen wir, dass irgendein Abbilder, die ursprünglich nur ein Sinnbild waren dafür, selbst irgendwann Götzen geworden sind. Ihnen wird dann ein Wert beigemessen, der ihnen nicht zukommt. Wenn ich ein Kruzifix bei mir habe, mit dem gekreuzigten Heiland, und den bringe ich als Glück, den habe ich immer bei mir, weil der mir Glück bringt, glaube ich, oder weil er mich beschützt, wie ein Amulett, was ja auch mich nicht schützen kann, dann ist das über ein Sinnbild hinaus. Dann ist das nicht mehr das, was wir tun sollen. Dann geht es um die Feste, dann geht es auch darum, dass die Erstgeburt Gott gehört, dass die Erstgeburt der Menschen immer ausgelöst werden muss. Man kann nicht sagen, oh, will ich nicht, weil bei Tieren kann man auslösen, ein anderes dafür töten, oder wenn man es nicht will, kann man das Tier zum Opfer bringen, aber die Menschen selbstverständlich nicht. Die müssen ausgelöst werden. Und noch einmal, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen mit Pflügen und Ernten. Die Feste sollst du mir halten. Alles, was männlich ist, soll 3-mal im Jahr vor dem Herrscher, hat Gott gesagt, wer er ist, dem Herrscher, dem Herrn Gott Israels erscheinen. Schreib das auf, sagt er. Denn nach diesem Worte habe ich mit dir und Israel einen Bund gemacht. Der Scheidebrief ist zerrissen. Wir gehören wieder zueinander. Und noch, Mose war hier 40 Tage, 40 Nächte beim Herrn, aß kein Brot und trank kein Wasser. Das kommt uns auch bekannt vor, so wie der Herr Jesus in der Wüste war. So war Mose beim Herrn. Normalerweise würde ein Mensch das nicht überleben. Warte mal, wie lange kann ein Mensch ohne Wasser überleben?
3 Tage, glaube ich.
3 Tage, die anderen etwa. Je nachdem, natürlich auch je nachdem, wie er sich bewegt und so, ne? Aber ne, also in der Wüste ist vielleicht. Je nachdem auch die Umstände natürlich, ne? Temperatur und Anstrengung und so, aber nicht lange. Jedenfalls nicht 40 Tage.
40 Mal.
Aber in Gottes Gegenwart, wenn Gottes will, ja, und 100 und 1000 Tage oder auch Jahre. Auch hier können wir sehen, es kommt nicht darauf an, wenn der Herr will, dass wir leben, kommt es nicht darauf an, in welchen Umständen wir sind. Wir werden dann leben. Und Mose kommt wieder und sein Gesicht strahlt durch die Begegnung, die er mit dem Herrn hat. Das ist sicherlich kein Zufall, sondern das sollte so sein. Gott wollte das. Es ist jetzt kein, wie, was weiß ich, wenn ich ein Stück Uran in der Tasche habe, ne? Dann ist es unweigerlich so, dass ich strahle, nur anders. Schlechter und unsichtbar für euch. Aber die konnten, also man konnte es sehen. Ja? Er kommt vom Berg runter und sein Gesicht strahlt. Und nicht nur, wenn ich mich freue, sondern offensichtlich ging ein Glanz von seinem Gesicht aus. Weil die Begegnung des Herrn das gemacht hatte. Wenn ich die Nähe des Herrn suche und ich sehe jemanden, der vielleicht nicht wortwörtlich strahlt, aber er strahlt vor Freude, weil er mit Gott lebt, weil er Gott erlebt hat, weil er Gott kennt, Gott ihn kennt. Und ich habe das noch nicht und ich würde so gerne, dann suche ich doch seine Nähe und sage, was hast du erlebt, wie lebst du, was machst du, kannst du mir helfen, kannst du mit mir beten, kann ich dir von meinem Leben erzählen, vielleicht sehe ich noch was nicht, was da schlecht ist. Die Israeliten hatten Angst. Sie fürchteten sich davor. Sicherlich war es auch eine ungewöhnliche Erscheinung, aber auch heute ist es doch so, wenn ich nicht mit Gott leben will, dann will ich auch den Abglanz Gottes nicht sehen. Die Welt will die Christen, die treu nachfolgen, erträgt sie nicht. Die Christen unweigerlich ihnen ihre Sünden vorhalten. Durch ihr Verhalten. Wir müssen nicht mal predigen. Es reicht schon aus, wenn du nicht mitmachst. Schon schlimm genug. Beim Trinken, beim Lästern, beim Fluchen, bei noch schlimmeren Dingen. Das reicht schon aus, dass du nicht mitmachst. Dann bist du schon schnell unten durch, oder? Bist du schon mal erlebt? Macht nicht mit, ist nicht gut, ne? Ich weiß schon, wenn immer diese kleinen Dinger, wenn man irgendwo zu meinem Nachbarn ist und dann gehen diese Holzleisten rum mit den kleinen Schnapsgläschen. Und wenn du aus gewisses Grund, ich hab kein Problem, wenn du da einen trinkst, aber wenn du aus gewisses Grund sagst, ich möchte nicht, und du sagst es einmal und zweimal, dann irgendwann wird's ungemütlich, ne? Das mögen sie nicht, mag man nicht. Der will nicht. Der sondert sich ab. Er ist heilig quasi. Ja? Sie fürchteten sich jedenfalls davor. Sie umringten ihn nicht und sagten, Mensch, Mose, was ist dir widerfahren? Sondern erst später kamen sie. Und weil sie ja hören wollten, was er gesagt hat. Und dann gibt alle Worte wieder, er gibt ihm alle Worte wieder, die Gott ihm aufgetragen hat. Und damit sie sich nicht so fürchten, deckte sie eine Ein Schleier, also eine Decke übers Gesicht, also ihr konntet sicherlich schon sehen, also wahrscheinlich eher ein Schleier, damit sie diesen Abglanz nicht sehen mussten. Diese Decke des Mose, die könnt ihr auch dazu was im 2. Korintherbrief Kapitel 3 nachlesen, die bis heute noch da ist, dass sie einfach dieses Volk noch den Glanz, also diese, das noch nicht, immer noch nicht erkennen kann, diesen Glanz, Abglanz des Herrn, sie haben den Herrn Jesus immer noch nicht erkannt. Ja. Dieser Abschnitt zeigt uns verschiedene Arten der Gnade, die Gott gibt. Gott ist ja gnädig, Gott gibt uns seine Gnade. In verschiedenen Bereichen oder sagen wir Abschnitten, vielleicht Höhen und Tiefen unseres Lebens. Gnade ist, dass es überhaupt Rettung aus der Sünde gibt, dass es Vergebung, dass Gott die Voraussetzung geschaffen hat, dass wir gerettet werden können, ist reine Gnade. Es ist das, was er wollte es tun. Er hätte es nicht tun brauchen. Das sagen wir auch immer wieder. Er hat es aber getan aus Gnade. Gnade ist auch, dass Gott bereit ist, deine Sünde zu vergeben. Die Sünde, die du letzte Woche begangen hast, die ich letzte Woche begangen habe, möchte Gott dir vergeben. Das ist ebenfalls Gnade. Die Zusagen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, dass sie ins Land kommen sollen, die Zusagen, die er dir gegeben hat, gelten fort, auch wenn du dich abwendest. Das ist Gnade. Er ist treu, wenn wir untreu sind. Er lässt sich finden, wenn du ihn suchst, aus Gnade, und lässt sich auch bitten, wie wir gelesen haben. Gnade ist auch, dass es nicht nur um das Nötigste, wie ich schon sagte, geht. Er gibt uns nicht nur das Nötige, dass wir nicht in die Hölle kommen. Wer will schon in die Hölle? Außer die völlig falsche Vorstellung von Himmel und Hölle haben. Er gibt darüber hinaus. Er kennt deine tiefsten Sehnsüchte und will sie stillen. Er ist eben viel mehr als das. Er ist wie ein Vater, der sein Kind kennt. Er will, dass wir uns ihm nahen, mehr als das Nötigste. Das sehen wir am Beispiel von Mose, dem es nicht gereicht hat, dass er weiß, dass er gerettet ist und dass das Volk ins Land einziehen darf und dass Gott mitkommt sogar, was alles Gnade war. Sondern vielmehr, auch die Gnade ist auch, dass wir uns Gott nahen dürfen. Und dass Gott das zulässt und es selber will. Und das, obwohl wir diejenigen sind, die wir sind. Stell dir das vor, ich kann nicht in dein Herz gucken, ich kenne nur mein Herz einigermaßen. Aber die Vorstellung, dass Gott trotzdem dich will, nicht nur dich retten will und dich irgendwie, ja, dich nehme ich auch mit, sondern dich ganz persönlich will und dich liebt und will, dass du dich ihm nahst und nach ihm fragst. Und immer mehr von ihm wissen willst und ihn immer mehr kennenlernen willst. Das ist in meinen Augen die wahre Gnade. Und wenn wir danach leben, dann kann uns die Welt nicht mehr genug sein. Und dann sagen wir auch heute, die Welt ist nicht genug. Wir wollen Gott. Amen.